sitzen bleiben.
Die DIPF Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Wenn man Kinder und Jugendliche nach ihrer Persönlichkeit, nach Stärken und Schwächen fragt, erhält man wahrscheinlich Sätze wie »Ich bin eher schüchtern« oder »Mathematik liegt mir nicht so«. Dahinter steckt eine ganz individuelle Sicht auf die eigene Person, das sogenannte Selbstbild. In diesem Bild sind ganz viele persönliche Erfahrungen eingeflossen und es kann sich auch immer wieder verändern. Und das Selbstbild hat einen großen Einfluss, zum Beispiel auf die Lernmotivation oder die Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen. Wie genau das Selbstbild entsteht, wie es sich auswirkt und was man tun kann, um Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Dr. Katrin Ahrens. Sie ist Psychologin, forscht schon seit vielen Jahren zu Fragen rund um dieses Thema und ich bin gespannt auf ihre Erläuterungen. Hallo Katrin.
Hallo Philipp.
Ja, dann fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was ist denn unter dem Begriff des Selbstbilds, in der Fachwelt auch Selbstkonzept genannt, genau zu verstehen?
Also unter dem Selbstbild versteht man ganz allgemein erstmal die Selbstwahrnehmung der eigenen Person. Also wie man sich selbst sieht, welche Eigenschaften man sich selbst zuschreibt, was man gut kann, was man weniger gut kann.
Aha. Und könntest du das noch ein bisschen detaillierter aufschlüsseln?
Ja, Personen haben ein sehr ausdifferenziertes Selbstbild. Also es gliedert sich in verschiedene Inhaltsbereiche. Deswegen spricht man auch oft vom multidimensionalen Selbstkonzept. Mhm. Grob lässt sich das Selbstkonzept zwischen einem akademischen und einem nicht-akademischen Selbstkonzept unterteilen. Zum akademischen Selbstkonzept gehört alles, was ja den akademischen oder schulischen Bereich ausmacht. Mhm. Wir haben da Selbstkonzepte für ganz verschiedene Schulfächer. Also die Schüler haben ein ausdifferenziertes Selbstkonzept, sodass sie für jedes Schulfach ein eigenes Selbstkonzept ausbilden. Also wir können es ganz fein unterteilen, dass Schüler ein Selbstkonzept in Mathematik, ein Selbstkonzept in Deutsch haben. Und es kann durchaus sein, dass das eine Selbstkonzept hoch und das andere Selbstkonzept gering ist. Also es kommt häufig vor, dass ein Schüler sagt, ich bin gut in Mathematik, aber weniger gut in Deutsch. Das war das akademische Selbstkonzept. Ich habe ja dann auch noch gesagt, dass es ein nicht-akademisches Selbstkonzept gibt. Und auch das kann man noch weiter unterteilen. Ganz grob kann man das noch in ein körperliches, soziales und künstlerisches Selbstkonzept unterteilen. Körperliches Selbstkonzept, darunter versteht man die Selbstwahrnehmung über die eigene Fitness, über die eigenen sportlichen Fähigkeiten, aber auch über das eigene Aussehen. Dann das soziale Selbstkonzept, darunter versteht man, wie man sich selbst in sozialen Kontakten wahrnimmt, also bin ich sozial kompetent. Und da muss man doch nochmal aufschlüsseln zwischen verschiedenen Bezugspersonen, wie Eltern oder Gleichaltrige. Und das künstlerische Selbstkonzept, das wurde erst neuerdings hinzugefügt. Da geht es um die Selbstwahrnehmung von musischen, künstlerischen und ästhetischen Fähigkeiten. Also wie du siehst, das Selbstkonzept ist sehr fein ausdifferenziert. Deswegen habe ich ja schon gesagt, spricht man immer von dem multidimensionalen Selbstkonzept, weil Personen, Schüler wirklich ein sehr ausdifferenziertes, sehr fein unterteiltes Selbstkonzept haben, was sich immer sehr inhaltsspezifisch auf verschiedene Bereiche und Inhaltsbereiche bezieht.
Ja, wow, das ist wirklich sehr vielfältig. Einiges davon hat mich auch so an andere Begriffe erinnert, zum Beispiel Identität oder Persönlichkeit. Wie ist denn das Selbstbild davon abzugrenzen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich sind die drei Begriffe Identität, Persönlichkeit und Selbstkonzept oder Selbstbild sehr eng miteinander verwoben. Aber es gibt dennoch einige Unterschiede. Fangen wir an mit der Identität. Das ist wahrscheinlich der breiteste Begriff von allen dreien. Die Identität umfasst natürlich das Selbstkonzept und die Persönlichkeit, aber es ist auch noch breiter ausgelegt. Da ist das Geschlecht drin, die eigene Herkunft, die Nationalität und vor allem auch Gruppenzugehörigkeiten. Also zu welcher sozialen Gruppe fühle ich mich zugehörig? Welchen sozialen Status weise ich mir selber zu? Sodass die Identität sowohl Selbstwahrnehmungen beinhaltet, wie die Persönlichkeit, da kommen wir ja gleich noch zu, und das Selbstkonzept, das sind also subjektive Wahrnehmungen, aber natürlich auch so objektive Merkmale von mir selbst, wie das Geschlecht oder die Nationalität. Dann zur Persönlichkeit und zum Selbstkonzept. Bei beiden handelt es sich in der Tat um subjektive Eigenschaften. Also es geht um die Selbstwahrnehmung. Also es ist nicht so, wie ich bin, sondern wie ich mich selbst wahrnehme. Und die Persönlichkeit, hier geht es um Eigenschaften von Personen. Also bin ich gesellig, bin ich gewissenhaft? Und beim Selbstkonzept geht es auch um die Selbstwahrnehmung, wie ich mich selbst sehe. Aber es gibt zwei große Unterschiede zwischen Selbstkonzept und Persönlichkeit. Der erste Unterschied ist die zeitliche Dimension. Die Persönlichkeit ist weitaus stabiler als das Selbstkonzept und zeigt sich in verschiedenen Situationen. Also wenn ich sage, ich bin ein geselliger Mensch, dann bin ich das in verschiedenen Situationen, unabhängig von meinen sozialen Bezugspersonen gerade. Also es zeigt sich in verschiedenen Situationen, es ist zeitlich überdauernd. Das Selbstkonzept ist leichter veränderbar als die Persönlichkeit. Es ist abhängig von Umweltfaktoren und von Rückmeldungen. Und sobald sich Umweltfaktoren und Rückmeldungen ändern, dann ändert sich auch das Selbstkonzept. Gebe dir mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist das akademische Selbstkonzept sehr stark abhängig von Leistungsrückmeldungen. Ja, also wenn ich eine gute Note kriege, also eine Leistungsrückmeldung, dann stärkt das mein akademisches Selbstkonzept. Und sobald ich natürlich dann eine schlechte Leistungsrückmeldung bekomme, dann schwächt das wieder mein akademisches Selbstkonzept. Sodass das Selbstkonzept viel fluktuierender, viel veränderlicher ist als die Persönlichkeit. Das zweite Unterscheidungsmerkmal zwischen Persönlichkeit und Selbstkonzept ist die Spezifität. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass das Selbstkonzept wirklich sehr bereichsspezifisch ist. Es gibt ein Selbstkonzept für sehr verschiedene Inhaltsbereiche, es ist sehr, sehr fein aufgegliedert. Und die Persönlichkeit ist etwas weniger spezifisch, es ist genereller. Also zum Beispiel hatte ich ja das Beispiel der Geselligkeit und das bezieht sich dann auf verschiedene Situationen und zu verschiedenen Bezugspersonen. Aber natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen dem Selbstkonzept und der Persönlichkeit. Die müsste man eigentlich in der Zukunft noch viel weiter beforschen, weil die Persönlichkeitspsychologie und die Selbstkonzeptforschung zwei verschiedene Forschungstraditionen darstellen. Und es gilt jetzt in Zukunft, die enger miteinander zusammenzubringen.
Kannst du ja dann auch einiges zu beitragen. Jetzt aber nochmal vielleicht zurück zum Selbstbild. Das hast du ja jetzt schon sehr genau ausgeführt. Wann in der Lebensspanne entsteht das denn überhaupt?
Also das Selbstkonzept ist immer im Fluss. Also es verändert sich ständig. Ich habe ja eben schon gesagt, dass das Selbstkonzept sehr stark von Leistungsrückmeldungen und Erfahrungen aus der Umwelt abhängig ist. Und wie gesagt, wenn sich solche Erfahrungen aus der Umwelt oder Rückmeldungen verändern, dann verändert sich auch das Selbstkonzept. Zum Beispiel in der Vorschule haben Kinder meist ein überoptimistisches Selbstbild. Sie können alles, sie denken, dass sie schon groß sind, dass sie alles schaffen, dass sie alles können. In der Schule gibt es aber dann erste Leistungsrückmeldungen. Und dann passt sich das Selbstkonzept meistens den eigentlichen Leistungen auch an. Das heißt, in der Schule, in der Grundschule kommt es dann zu einem ersten Absinken oder zu einer ersten Anpassung des Selbstkonzepts an die eigentlichen Leistungen. Und dann passt das Selbstkonzept in der Schulzeit besser zum eigenen Können. Ein weiteres Beispiel, wie stark abhängig das Selbstkonzept von Leistungsrückmeldungen und Erfahrungen aus der Umwelt sind, ist der sehr stark beforschte Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Hier haben wir oft festgestellt, dass Schüler mit einer Gymnasialempfehlung dann nach dem Übergang erfahren, dass sie gar nicht so gut sind, wie sie eigentlich denken. Also in der Forschung wurde oftmals gezeigt, dass Schüler, die eine Gymnasialempfehlung haben, dann nach dem Übergang einen Einbruch im Selbstkonzept erleiden. Und das rührt daher, dass sie in der Grundschule immer einer der Besten waren. Sie haben ja schließlich die Gymnasialempfehlung und denken von sich, dass sie ein guter Schüler sind und haben deswegen ein sehr hohes akademisches Selbstkonzept. Nach dem Übergang aufs Gymnasium ändert sich aber dann diese Erfahrung, die Leistungsrückmeldungen und die schulischen Erfahrungen. Auf einmal stellen sie nämlich auf dem Gymnasium fest, dass sie gar nicht so gut sind. Dort sind ja alles Schüler mit einer Gymnasialempfehlung. Alle sind gut und plötzlich ist man nur noch einer unter vielen. Und man kriegt auch mal eine schlechte Note. Man merkt, dass andere genauso gut sind oder sogar besser sind. Und deswegen kommt es hier zu einem Einbruch im akademischen Selbstkonzept, eben weil sich auf einmal die schulischen Erfahrungen und Leistungsrückmeldungen nach dem Wechsel auf das Gymnasium ändern.
Ja, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber ich könnte das jetzt für meinen Sohn zum Beispiel bestätigen. Ich erinnere mich noch gut, als der von der Grundschule auf die weiterführende Schule kam, Hatte wirklich genau das, was du so beschrieben hast, dass man, also ich kann alles, ich bin gut, was kostet die Welt? Das war so seine Grundeinstellung und dann kam er aufs Gymnasium und es war schwierig, hat es gut gemacht, aber es war eben nicht mehr auf dem Level, wie er das von der Grundschule kannte und er hat, sein Selbstbild hat sich schon geändert, er ist immer noch ein optimistischer Kerl, aber ich würde manchmal sagen, nicht mehr ganz so euphorisch, wie das vorher der Fall war, also da habe ich das auch gut sehen können, wie das Selbstbild sich so verändert. Du hast ja jetzt eben schon mal so ein bisschen beschrieben, durch was die Entwicklung des Selbstbilds beeinflusst wird. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer aufdröseln?
Ja, ich habe ja eben sehr viel über die Erfahrung und über die Leistungsrückmeldung aus der Umwelt gesprochen. Und das ist wirklich ein entscheidender Faktor für die Entstehung des Selbstbilds. Also zusammenfassend, Rückmeldung und Leistungsrückmeldungen von Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrern, das ist ein ganz entscheidender Einflussfaktor auf das Selbstkonzept. Aber es gibt natürlich auch noch andere Einflussfaktoren. Dazu kommen gesellschaftliche Erwartungen, wie zum Beispiel Stereotype. Es herrscht ja häufig das Stereotyp, dass Mädchen besser im sprachlichen Bereich sind und Jungs besser im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und dieses gesellschaftliche Stereotyp nimmt man ja auch für sich an und das wirkt auch auf das akademische Selbstkonzept. Und als dritte Einflussfaktoren neben den Leistungsrückmeldungen und neben den Stereotypen sind noch Vergleichsprozesse zu nennen. Es gibt drei verschiedene Arten von Vergleichsprozessen, die auf das Selbstkonzept, vor allem auf das akademische Selbstkonzept wirken. Einmal gibt es die sozialen Vergleiche. Hier vergleicht man sich selbst mit anderen. Also ich vergleiche meine Leistungen in Mathematik mit den Leistungen meiner Mitschüler in Mathematik. Und wenn ich merke, ich bin besser als andere in Mathematik, ich habe eine bessere Note als meine Mitschüler, dann stärkt das natürlich mein Selbstkonzept in Mathematik.
Klar.
Das waren die sozialen Vergleiche. Dann haben wir noch die dimensionalen Vergleiche. Hier kommt es zu Vergleichen über die Fächer. Also ich vergleiche zum Beispiel meine eigenen Leistungen in Mathematik mit meinen eigenen Leistungen in Deutsch. Und wenn ich feststelle, dass ich besser in Deutsch als in Mathematik bin, dann stärkt das mein Deutsch-Selbstkonzept, schwächt aber mein Mathematik-Selbstkonzept. Das waren die dimensionalen Vergleiche. Und schließlich haben wir noch als dritten Vergleichsprozess die temporalen Vergleiche. Hier vergleiche ich meine eigenen Leistungen, wie sie jetzt sind, mit meinen eigenen Leistungen, wie sie früher waren. Zum Beispiel, wenn ich merke, oh, ich habe in einem Bereich ja sehr gut dazugelernt, dann stärkt das natürlich mein Selbstkonzept. Also diese drei Arten von Vergleichsprozessen, soziale Vergleiche, temporale Vergleiche und dimensionale Vergleiche, hat die Forschung gezeigt, dass die auch sehr stark auf das akademische Selbstkonzept einwirken.
Okay, das sind also wirklich verschiedene Ebenen von Einflussfaktoren. Jetzt frage ich mich so ein bisschen in der menschlichen Entwicklung, da entsteht ja meist wenig ohne Grund. Wozu bilden Menschen also überhaupt so ein Selbstbild aus?
Natürlich ist es erstmal wichtig, dass man sich selbst kennt. Also erstmal hat das Selbstkonzept natürlich die Funktion der sicheren Selbstwahrnehmung. Also man möchte natürlich wissen, wer man ist, was man gut kann. Man möchte sicher sein, ja, wo die eigenen Stärken, wo die eigenen Schwächen liegen. Und dann hilft das Selbstkonzept natürlich auch im Alltag. Es hilft dabei, Entscheidungen zu treffen, wenn ich zum Beispiel an die Studien- und Berufswahl denke. Es hilft bei der Interessenselektion, also wo setze ich meine Ausdauer, meine Energie ein? Natürlich in den Bereichen, wo ich gut bin, also wo ich ein hohes Selbstkonzept habe. Und deswegen wurde auch oft in der Forschung festgestellt, dass es einen sehr engen Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Interesse oder Freude gibt. Also wenn ich merke, dass ich gut bin, dann mache ich diese Dinge auch gerne. Also ein hohes Selbstkonzept in einem Bereich wirkt sich auch positiv auf das Interesse oder die Freude in diesem Bereich aus.
Und auf was wirkt sich das Selbstbild sonst noch so aus?
Vor allem in der Forschung wurde gezeigt, dass ein hohes akademisches Selbstkonzept sich positiv auf die Leistung auswirkt. Wir haben also einen positiven Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung. Und woher kommt das? Ja, eben von diesem Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept und der Freude oder dem Interesse. Weil wenn ich Freude und Interesse in einem Fach habe, dann investiere ich auch Energie, Ausdauer, Anstrengung und das wirkt sich dann wiederum positiv auf meine Leistung aus. Und wenn ich merke, dass ich in einem Bereich gut bin, dann hat das wiederum Auswirkungen auf mein Wahlverhalten, wie zum Beispiel die Studien- und die Berufswahl.
Okay, und nehmen wir mal zum Beispiel das Fach Mathematik. Kannst du das daran nochmal so aufzeichnen?
Ja, ich habe eine Studie durchgeführt, wo ich gezeigt habe, dass das Selbstkonzept in Mathematik in einem sehr engen Zusammenhang mit der Leistung in Mathematik steht. Also habe ich ein hohes Selbstkonzept in Mathematik, dann habe ich auch eine hohe Leistung in Mathematik. Und zwar im Sinne von verschiedenen Leistungsindikatoren. Also in unserer Studie haben wir die Noten in Mathematik als Leistungsindikator gemessen, aber auch objektive Leistungstestscores. Und wir konnten finden, dass es zwischen dem Selbstkonzept in Mathematik und der Leistung halt einen positiven Zusammenhang gibt. Aber auch, dass der Zusammenhang andersrum verläuft. Wir haben auch einen Zusammenhang von der vorherigen Mathematikleistung auf das nachfolgende Selbstkonzept. Und das kommt aus den eben genannten Erfahrungen oder Rückmeldungen mit der Umwelt. Habe ich eine gute Leistung, dann ist das eine positive Erfahrung für mich oder eine positive Leistungsrückmeldung aus der Umwelt. Und das stärkt wiederum das Mathematik-Selbstkonzept. So haben wir in dieser Studie, die ich gerade hier berichte, gezeigt, dass es über die Zeit hinweg einen wechselseitigen reziproken Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung gibt, der sich über viele Jahre immer weiter fortsetzt.
Okay, also ist das Selbstbild relativ wichtig für die Leistung und auch für das Interesse? Dann stellt sich natürlich die Frage, wie man das bei Kindern und Jugendlichen förderlich unterstützen kann, wie sich das Selbstbild ausbildet.
Also wie erwähnt, sind natürlich Erfahrung und Rückmeldung aus der Umwelt entscheidend für die Ausbildung des Selbstkonzepts. Also es geht natürlich erstmal darum, positive Erfahrungen und positive Rückmeldungen aus der Umwelt zu schaffen. Dann verändert man natürlich auch das Selbstkonzept. Und es ist natürlich wichtig, weil man ja die Leistung fördern möchte, auch die Leistungsrückmeldung zu verändern. Also Schüler, die von sich denken, dass sie nichts gut können oder ein negatives Selbstbild haben, die benötigen halt eine Förderung des Selbstkonzepts. Und hier geht es ganz klar darin, dann hier die Leistungsrückmeldung der Schüler dann zu verändern.
Aha. Und wie sollen Eltern oder ErzieherInnen oder Lehrkräfte, Freunde das dann machen?
Ich habe ja eben schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, diese Vergleichsprozesse in Betracht zu ziehen, dass diese Vergleichsprozesse einen Einfluss haben auf die Entstehung des Selbstkonzepts. Ich habe ja drei Arten von Vergleichsprozessen angesprochen, nämlich die sozialen Vergleiche, die dimensionalen Vergleiche und die temporalen Vergleiche. Und fördern tut man das Selbstkonzept dadurch, indem man natürlich erstmal herausstellt, was man alles schon gelernt hat, was man alles schon kann. Also durch die Stärkung von temporalen Vergleichen. Man kann halt sagen, schau mal, du hast ja das und das schon dazugelernt, du hattest früher immer schlechtere Noten und jetzt hast du dich schon verbessert oder früher konntest du diese Aufgabe noch nicht so gut und das kannst du jetzt schon. Also indem man quasi den Fokus darauf legt, was man schon kann und was man gelernt hat und wie man sich schon verbessert hat, kann man das Selbstkonzept von Schülern stärken. Ein anderer wichtiger Ansatzpunkt zur Stärkung des Selbstkonzepts sind dimensionale Vergleiche. Wenn man zum Beispiel zeigt, schau mal hier, das ist deine Stärke, das kannst du schon, in diesem Bereich bist du besonders gut, dann kann man dadurch das Selbstkonzept in diesem Bereich auch wiederum stärken. Mit sozialen Vergleichen als den dritten von mir erwähnten Vergleichsprozess muss man natürlich vorsichtig sein, weil hier schnell Schwächen im Vergleich zu anderen offenbart werden und Schüler ja dann immer sehr schnell darauf gelenkt werden, was sie im Vergleich zu anderen Schülern nicht so gut können. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, mehr bei der eigenen Person bleiben, also bei der Zielperson, was sie halt schon gut kann, was sie dazugelernt haben, wo ihre Potenziale stehen und weniger andere Schüler oder die Umweltfaktoren da reinziehen, weil hier schnell Schwächen im Vergleich zu den anderen Schülern offenbart werden. Wenn man ein positives Selbstkonzept aufbauen will, dann fördert das natürlich die Energie und die Ausdauer der Schüler und auch das Interesse und auch die Bereitschaft, sich mit einem Fach auseinanderzusetzen. Und das stärkt dann natürlich wiederum die Leistung. Die Leistung ist dann natürlich eigentlich der Hauptfaktor, dass sich das Selbstkonzept dann wieder verbessert. Weil wenn ich merke, okay, ich gewinne was dadurch, es hat Sinn und Zweck, dass ich Zeit und Energie und Ausdauer investiere, dann schaffe ich wirklich eine bessere Note oder dann kann ich wirklich mehr, dann ist das eigentlich der wichtigste Faktor, um das Selbstkonzept wieder zu stärken.
Da frage ich mich jetzt so ein bisschen, heißt das, dass man tendenziell immer nur Stärken betonen soll? Oder macht es nicht auch Sinn, mal nicht so gute Fähigkeiten zu nennen? Man will ja Kindern auch ein realistisches Selbstbild vermitteln.
Ja, das ist eine schwierige Frage und das ist auch nicht so leicht zu beantworten. Du hast natürlich recht, auf der anderen Seite ist es wichtig, ein realistisches Bild für die Berufswahl und die Studienwahl bei Schülern auszubilden, weil ja die Studien und die Berufswahl natürlich sehr gut zu den eigenen Stärken passen soll. Und es ist natürlich auch wichtig, ein realistisches Bild von seinen Stärken und von seinem Können zu haben, damit man weiß, wo man quasi seine Energie und seine Ausdauer worauf man die fokussieren soll, damit man sich dort halt dann auch weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite darf ein realistisches Selbstbild nicht zu negativ sein oder nicht zu gering sein, weil das wiederum schwierig ist oder nicht förderlich ist für die Lern- und Leistungsentwicklung. Das heißt, man muss immer nach einem Kompromiss suchen zwischen einem realistischen Selbstbild und einem nicht zu negativen Selbstbild. Und in der Forschung wird diskutiert, dass hier ein leicht zu überoptimistisches oder ein leicht zu positives Selbstbild dienlich sein kann. Es ist immer ganz gut für die Lern- und Leistungsentwicklung, sich ein bisschen positiver einzuschätzen, als man vielleicht tatsächlich ist. Warum ist das so? Also wenn man denkt, dass man ein bisschen mehr kann, sich ein bisschen mehr zutraut, dann hat das natürlich positive Auswirkungen auf die Energie, auf die Anstrengung und auf die Ausdauer, sodass man auch in einem nicht so guten Bereich halt Fortschritte macht. Also wenn man sich einfach ein bisschen mehr zutraut, dann merkt man halt, dass man sich auch in vielleicht nicht so guten Bereichen, in Bereichen, die einem nicht so gut liegen, dann doch gut weiterentwickelt und da nicht so hinterherhinkt. Es darf ja natürlich nicht dazu kommen, dass man dann in einem Bereich total vernachlässigt und in einem Bereich gar nichts mehr dazu lernt oder einen Bereich total fallen lässt. Deswegen ist es halt wichtig, in jedem Bereich irgendwie so ein Mindestmaß an Selbstkonzept zu haben, damit man halt weiter lernen kann, damit man sich weiterentwickelt. Weil sonst, es geht ja nicht, dass man jetzt in Mathematik gar nichts mehr hinzulernt und nur noch in Deutsch, weil man denkt, in Mathematik schafft man gar nichts. Deswegen ist es dann halt immer wichtig, dass man in Mathematik auch denkt, okay, das kann ich auch, und dass man da halt dann auch Fortschritte macht und dazulernt. Was das realistische Selbstbild dann für die Studien- und Berufswahl später angeht, so wurde eigentlich gezeigt, dass die Schüler immer eine ganz gute Einschätzung eigentlich davon haben, wo wirklich ihre Stärken liegen und was sie gut können. Und es ist wichtig, diese Stärken auszubauen und die Schwächen zu fördern. Also, dass man da nicht komplett hinterherhinkt und um ein nicht zu negatives Selbstbild entstehen zu lassen. Weil wenn ich, wie gesagt, sage, das kann ich eh nicht, dann ist ja kein Lernen, kein Lernprozess, und das wollen wir ja natürlich auch nicht.
Nee, klar, wollen wir nicht. Gut, ich nehme dem also ein gewisses Zutrauen, sollte man den Kindern auch in allen Bereichen vermitteln, das ist schon wichtig. Du hast ja jetzt die Forschung schon einige Male auch erwähnt. Kann man denn auf Basis dieses Forschungsstands Aussagen dazu treffen, welche Selbstbilder besonders verbreitet sind, was vielleicht so typische Muster sind, die in unserer heutigen Gesellschaft auftreten?
Ja, also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass das Selbstkonzept im akademischen Bereich sehr fein aufgespaltet ist. Also wir zwischen einem Selbstkonzept in Deutsch und einem Selbstkonzept in Mathematik unterscheiden und dass diese drei Vergleichsprozesse eine sehr große Rolle bei der Genese des Selbstkonzepts spielen. Und das bewirkt oftmals das Phänomen, dass sich Schüler mehr als Mathematiktyp oder mehr als sprachlichen Typ wahrnehmen. Gerade diese dimensionalen Vergleiche, also die Vergleiche über Fächer, also indem ich meine eigenen Leistungen in Mathematik mit meinen eigenen Leistungen in Deutsch vergleiche, hat zu der Folge, dass man sich eher als einen sprachlichen oder mathematischen Typ wahrnimmt. Nehmen wir mal den Fall, dass ich feststelle, meine Mathematikleistungen sind alle gut, aber meine verbalen Leistungen sind relativ gesehen schlechter. Also wenn ich meine Mathematikleistung, meine Deutschleistung vergleiche, dann schneide ich in meiner subjektiven Wahrnehmung in Mathematik besser ab. Und das wirkt sich dann darauf aus, dass solche Schüler sich eher als ein Mathe-Typ wahrnehmen. Also, dass sie eher so denken, ja, ich bin so der Mathe-Freak. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die spätere Studien- und Berufswahl, dass sie dann halt eher in diese mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung gehen.
Ja, die Studien- und Berufswahl, die hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt, und dass viele junge Erwachsene dann sich selbst schon ganz gut einschätzen können. Aber kann es auch umgekehrt passieren, dass man aufgrund des Selbstbildes dann vielleicht eine Studienwahl trifft, die nicht unbedingt den wirklichen Begabungen entspricht, weil einfach das entsprechende Selbstbild nicht ausreichend gefördert wurde? Also ich denke da eben zum Beispiel an das ja immer noch vorhandene Vorurteil, dass Mädchen nicht so gut in Mathe sind, also nicht so ein Mathe-Typ sind.
Ja, genau, das gibt es immer noch, das gesellschaftliche Stereotyp. Und das ist tatsächlich so, dass festgestellt worden ist, dass diese Stereotype eine ganz, ganz massiv Auswirkungen auf das Selbstkonzept und dadurch auch auf die Studien- und Berufswahl haben. Und dass es nach wie vor so ist, dass Mädchen sich nach wie vor im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich unterschätzen. Und deswegen aufgrund dieser unterschätzten eigenen Fähigkeiten diesen Bereich in für die Studienberufswahl halt nicht ausreichend in Betracht ziehen. Und es ist daher wichtig, an zwei Dingen anzusetzen. Zum einen muss man die gesellschaftlichen Stereotype reflektieren und natürlich auch den Schülerinnen und Schülern natürlich authentische Rückmeldungen zum tatsächlichen Leistungspotenzial und zum Leistungsvermögen geben, dass sie halt wirklich merken, dass das ein Bereich ist, wo sie trotz vielleicht widersprüchlicher gesellschaftlicher Stereotypen trotzdem gute Leistungen haben und es auch möglich ist, dass Mädchen ein Mathe-Typ sind, sodass man sowohl als an der gesellschaftlichen Ebene ansetzen muss, aber auch an der Ebene der einzelnen Schüler.
Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass du auch viel zu diesen Fragen arbeitest und forschst. Was untersuchst du denn in Bezug auf das Selbstbild gerade genau?
Also eigentlich beschäftige ich gerade mich mit zwei großen Themen. Ich hatte ja jetzt ganz oft schon über die Vergleichsprozesse gesprochen, nämlich dieses Zusammenwirken von diesen drei großen Vergleichsprozessen bei der Genese oder bei der Entstehung des akademischen Selbstkonzepts. Und da forsche ich erstmal daran, ob es diese Vergleichsprozesse, ob diese Vergleichsprozesse die gleiche Funktionalität in verschiedenen Lebensspannen haben. Und zwar gibt diese aktuellen Studien, die zeigen, dass soziale, dimensionale und temporale Vergleiche einen extremen Einfluss auf die Entstehung des akademischen Selbstkonzepts haben, basieren meist auf Stichproben mit Sekundarschülern. Und jetzt ist es aber die Aufgabe zu prüfen, ob diese Vergleichsprozesse die gleiche Rolle und die gleiche Funktion auch im Grundschulalter haben. Weil man sich zum Beispiel vorstellen kann, dass dimensionale Vergleiche, also der Vergleich über Fächer, natürlich eine sehr hohe Anforderung an die Selbstreflexion, an kognitive Fähigkeiten stellen. Und es ist halt, ja, man muss sich halt fragen, ob diese kognitiven Fähigkeiten schon ausreichend entwickelt sind im Grundschulalter. Der zweite Bereich, mit dem ich mich gerade sehr stark beschäftige, ist der Bereich Musik. Musik ist ja ein spannender Bereich, weil er sowohl akademisch als auch nicht akademisch ist. Wir haben das Schulfach Musik als akademischen Bereich, aber wir haben auch Musik, was sehr stark außerschulisch gefördert wird durch Musikkurse, durch Musikschulen und durch Förderung der Eltern im Elternhaus. Und jetzt untersuche ich das Schulfach Musik und frage mich, ob das sich genauso verhält wie die anderen akademischen Selbstkonzepte. Also hat das Selbstkonzept im Schulfach Musik die gleichen Eigenschaften wie zum Beispiel das Selbstkonzept in Deutsch oder das Selbstkonzept in Mathematik als Selbstkonzept in den anderen Schulfächern?
Das klingt sehr spannend. Hast du dazu denn schon Erkenntnisse erarbeitet?
Ja. Zu der ersten Frage, da ging es ja um die Vergleichsprozesse im Grundschulalter. Und hier zeigt meine Forschung, und das deckt sich auch mit den anderen Forschungsbefunden, die es dazu bisher in diesem Bereich gibt, dass soziale Vergleiche sonst schon sehr stark ausgebildet sind im Grundschulalter. Also die Tendenz oder der Drang, sich selbst seine eigene Leistung mit den Leistungen seiner Schüler und mit anderen zu vergleichen, ist da schon sehr gut ausgebildet. Und auch solche Vergleichsinformationen, also soziale Vergleichsinformationen, werden im Grundschulalter schon für die Ausbildung des akademischen Selbstkonzepts berücksichtigt. Schwieriger sind dimensionale Vergleiche. Also der Vergleich meiner eigenen Leistungen in Fach A mit meinen eigenen Leistungen in Fach B. Hier zeigt sich, dass diese dimensionalen Vergleichsprozesse am Anfang der Grundschule noch keine große Rolle bei der Ausbildung des akademischen Selbstkonzepts bilden. Wahrscheinlich sind die kognitiven Fähigkeiten, die Selbstreflexion und die Interpretation dieser Vergleichsprozesse, das stellt wahrscheinlich noch eine zu hohe Anforderung an die kognitiven Fähigkeiten von Grundschülern. Erst so in der dritten, vierten Klassenstufe werden diese sozialen Vergleiche durchgeführt und auch genutzt und integriert in die Ausbildung des akademischen Selbstkonzepts. Zur zweiten Frage, da ging es ja um das Selbstkonzept im Schulfach Musik. Und hier scheint es wirklich so zu sein, dass das Selbstkonzept im Schulfach Musik sich ganz ähnlich verhält und ähnliche Eigenschaften hat wie Selbstkonzept in anderen Schulfächern. Das zeigt sich erstmal daran, dass das Selbstkonzept im Schulfach Musik ein eigenständiges Selbstkonzept ausbildet. Das heißt, es lässt sich auch abtrennen von anderen Selbstkonzepten in anderen Schulfächern. Es bildet quasi ein eigenes Konstrukt oder eine eigene Dimension. Weiter zeigt das Selbstkonzept im Schulfach Musik auch positive Zusammenhänge zur Leistung. Wir hatten ja eben lange über das Fach Mathematik gesprochen Und da hatte ich ja ausgeführt, dass das Selbstkonzept in Mathematik in einem wechselseitigen Zusammenhang steht zur Leistung. Also das Selbstkonzept in Mathematik wirkt positiv auf die Leistung in Mathematik und die Leistung in Mathematik wirkt positiv auf das Selbstkonzept in Mathematik. Und diesen positiven Zusammenhänge zur Leistung können wir auch im Schulfach Musik finden. Weiter können wir auch zeigen, dass das Selbstkonzept im Schulfach Musik in einem positiven Zusammenhang zum Interesse in Musik steht. Auch das hatten wir ja ausgeführt, dass ein hohes akademisches Selbstkonzept das Interesse oder die Freude in einem Fach stärkt. Zu den Geschlechtsunterschieden kann man bislang sagen, dass Schülerinnen, also Mädchen, über ein höheres Selbstkonzept im Schulfach Musik verfügen als Jungen. Aber das geht vor allem darauf wohl zurück, dass Mädchen sich auch stärker musikalisch beteiligen oder musikalisch aktiv sind. Also Mädchen lernen häufiger ein Instrument, singen häufiger in einem Chor. Und diese musikalische Aktivität oder diese musikalische Beteiligung stärkt natürlich das Musikselbstkonzept und deswegen kommt es zu diesem Geschlechtsunterschied. Wir hatten ja eingangs auch schon gesagt, dass so Leistungserfahrungen und Leistungsrückmeldungen oder einfach Erfahrungen aus der Umwelt ein sehr wichtiger Einflussfaktor auf das Selbstkonzept sind. Und allein die Erfahrung, dass ich in eine Musikschule gehe und ein Instrument lerne oder in einem Chor singe, diese Erfahrung, die ich da habe, stärkt mein Musikselbstkonzept. Und wenn halt Mädchen häufiger in einem Chor singen oder ein Instrument lernen, dann erfahren sie eine stärkere Förderung des Musikselbstkonzepts und dadurch kommt es wahrscheinlich zu diesem Geschlechtsunterschied in der Ausprägung des Selbstkonzepts in Musik.
Sehr interessant, ja. Ich hätte jetzt nochmal so eine persönliche Frage. Wir haben viel über das Selbstbild ja gesprochen. Gibt es denn so eine Facette deines Selbstbilds, die du als besonders einflussreich in deinem Leben wahrgenommen hast? Und hat sich das dann vielleicht im Laufe der Zeit auch geändert? Und wenn ja, wie?
Naja, in der Schulzeit, also gerade während des Gymnasiums, habe ich mich immer so als verbalen Typ wahrgenommen. Also ich war sehr gut in Fremdsprachen und in Deutsch. Ich hatte auch 2 Fremdsprachen als Leistungskurs schließlich und habe dann eher so gedacht, dass ich dann eher so in die sprachliche Richtung gehe. Also so Englisch, Französisch, Deutsch, das waren so meine Lieblingsfächer und auch Latein. Und mit Mathematik und Naturwissenschaften hatte ich es eigentlich nicht so während der ganzen Gymnasialzeit. Habe da auch sehr viel abgewählt und habe dann eigentlich gedacht, dass da nicht so meine Stärken drin liegen. Deswegen war ich am Anfang auch so ein bisschen zurückhaltend mit dem Psychologiestudium, weil ja doch da ein großer Schwerpunkt zum einen auf der Statistik-Methodik-Ausbildung liegt, aber natürlich auch sehr viel Biologie drin ist, also biologische Psychologie, klinische Psychologie. Aber auf der anderen Seite hat mich das Psychologiestudium dann dennoch so gereizt, dass ich dann mich dennoch daran getraut habe und dann kam es eigentlich zu dem interessanten Phänomen, dass ich festgestellt habe, dass erstmal die Statistik- und Methodikausbildung eigentlich gar nicht so schlimm ist und es da Mathematik nochmal von einer ganz anderen Seite oder auf eine ganz andere Art und Weise vermittelt wird. Ich habe dann auch erkannt, wie nützlich Mathematik und Statistik ist zur Auswertung der empirischen Studien. Und wie gesagt, es war einfach eine ganz andere Art von Mathematik und eine ganz andere Art der Vermittlung dort. Das Gleiche auch mit den biologischen Facetten. Auch da habe ich dann gemerkt, dass man das ganz anders wahrnehmen und vermitteln kann, als ich das in der Schule erlebt und wahrgenommen habe. Und auf einmal fand ich diese beiden Fächer auch sehr spannend und habe da auch gute Noten geschrieben. Und auf einmal war das genauso wichtig wie alle anderen Fächer auch. Und da habe ich dann gemerkt, oh, dass ich da vielleicht in der Schule dann meine mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen vielleicht unterschätzt habe. Und das hat mich dann eigentlich sehr gewundert, natürlich auch gefreut, weil es dann mit dem Psychologiestudium so gut geklappt hat. Aber das war dann schon teilweise am Anfang auch überraschend für mich.
Ja, das glaube ich gerne, aber hat ja eine tolle Entwicklung genommen. Ich hätte jetzt zu guter Letzt, würde ich mir nochmal so einen Ausblick von dir wünschen. Also wenn wir mal jetzt schauen, wie so die Fragen des Selbstbilds im Bildungssystem oder auch in der Gesellschaft insgesamt behandelt werden. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du daran gerne ändern?
Ja, also erstmal wäre es mir wichtig, wenn alle Beteiligten des Bildungs- und Schulsystems, also Eltern, Lehrer und alle anderen Beteiligten erstmal die Relevanz des Selbstbilds und des Selbstkonzepts für die Lern- und Leistungsentwicklung von Schülern wahrnehmen und anerkennen würden. Also, dass sie akzeptieren und schätzen werden, dass das ein wichtiger motivationaler Baustein von Schülern ist, dass es wichtig ist, dieses Selbstbild in Betracht zu ziehen. Also, wenn sie sich fragen, warum verhält sich ein Schüler so auf diese Art und Weise, dass man auch das Selbstbild von dem Schüler, von dem Schüler dann in Betracht ziehen könnte. Und ja, dass es quasi ein Bestandteil des Schülers ist. Also nicht nur seine objektiven Leistungen, sondern auch seine subjektive Leistungswahrnehmung, also das Selbstbild, dass das dann halt auch nochmal reflektiert wird. Und durch die Wahrnehmung und durch die Anerkennung des Selbstbilds als eine wichtige Eigenschaft oder als ein wichtiger motivationaler Baustein von Schülern, kommt man ja dann schnell dazu, auch dieses dann auch zu fördern und ja, in die Fördermaßnahmen zu integrieren. Also zum Beispiel durch reflektiertere Rückmeldungen, indem ich dann überlege, okay, wenn ich jetzt, wie kann meine Rückmeldung vielleicht auf den Schüler wirken, welche Auswirkungen kann meine Rückmeldung auf das Selbstbild von Schülern haben, ja, sodass das Selbstbild quasi, ja, bewusster wahrgenommen wird, sowohl im pädagogischen Handeln und ja, im Umgang mit den Schülern.
Ja, liebe Katrin, dann möchte ich dir mal als Rückmeldung geben, dass das ein sehr erhellendes Gespräch war. Und ich werde bei meinen Kindern auf jeden Fall auch mehr darauf achten, wie ich deren Selbstbildentwicklung besser unterstützen kann. Vielen herzlichen Dank für die Einführung in dieses spannende Thema.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.